Punkt 1 mit Marlene Nowotny.
Am Sonntag, den 8. März, ist Internationaler Frauentag. Den gibt es bereits seit mehr als 100 Jahren und damit verbunden, ebenfalls seit mehr als 100 Jahren, die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Hier hat es in den vergangenen Jahren zwar Verbesserungen gegeben, ganz geschlossen ist die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen jedoch nicht. Warum das so ist und wie es hier um die sozial- und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen steht, ist heute unser Thema in Punkt 1. Dazu begrüße ich die Soziologin Nina-Sophie Fritsch. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Nina-Sophie Fritsch forscht am Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung der Wirtschaftsuniversität Wien, unter anderem zu Fragen der sozialen Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt oder zu geschlechtsspezifischen Entlohnungsunterschieden, etwa in typischen Frauen- und Männerbranchen. Und online zugeschaltet ist uns die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schwertner. Guten Tag.
Guten Tag.
Sophie Schwertner ist uns aus Salzburg zugeschaltet. Dort an der Uni Salzburg ist sie im Fachbereich Arbeits- und Sozialrecht tätig und befasst sich unter anderem mit der rechtlichen Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie der Europäischen Union, die in Österreich in diesem Jahr ansteht, und die Verbesserungen bei geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden bringen soll. Haben Sie Fragen zu diesem Thema, zu Entlohnungstransparenz, zu unterschiedlichen Löhnen in unterschiedlichen Branchen, die eben typisch für Frauen oder Männer sind, oder haben Sie selbst Erfahrungen mit ungerechter Entlohnung gemacht, dann melden Sie sich bei uns in der Sendung. Sie erreichen uns telefonisch, kostenfrei aus ganz Österreich, unter der Telefonnummer 0800 22 69 79 oder per E-Mail. Unsere Adresse lautet punkt1@orf.at. Der Internationale Frauentag, der 8. März, der ist alljährlich Anlass, über geschlechtsspezifische Entlohnungsunterschiede zu sprechen, über den Gender Pay Gap bzw. die Gender Pay Gaps. Es gibt ja unterschiedliche Entlohnungslücken. Da wird dann etwa die Entlohnung bei einer exakt gleichen Tätigkeit verglichen, aber eben auch das Gesamteinkommen von Männern und Frauen oder eben auch, wie eine Arbeitsstunde im Durchschnitt bei einer Frau entlohnt wird und im Durchschnitt bei einem Mann über alle Branchen hinweg. Nina-Sophie Fritsch, wo steht Österreich denn aktuell bei diesen verschiedenen Entlohnungslücken, bei den verschiedenen Gender Pay Gaps?
Ja, also wie Sie gesagt haben, der Gender Pay Gap ist auch medial der bekannteste Indikator, um die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt zu messen. Der bezieht sich auf die Bruttostunde von unselbstständigen Erwerbstätigen. Das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. Und der ist in Österreich so bei 18% circa. Man kann natürlich noch unterschiedliche Faktoren, also das ist der Durchschnitt sozusagen, aber man kann unterschiedliche Faktoren herausrechnen. Man spricht dann vom bereinigten Gender Pay Gap, der berücksichtigt, dass Frauen und Männer möglicherweise unterschiedliche Qualifikationsprofile mitbringen, unterschiedlich lange im Unternehmen im Betrieb waren, in unterschiedlichen Branchen beschäftigt sind. Und je nachdem, welche Faktoren man sozusagen bereinigt, fällt der kleiner aus, aber dennoch bleibt ein gewisser Prozentsatz über, den man eben nicht erklären kann. Und in Österreich berechnet die Statistik Austria, dass circa ein Drittel gut erklärt werden kann und zwei Drittel von diesen Gender Pay Gap eben nicht erklärt werden kann durch die Faktoren, die man eben berücksichtigt. Und das ist sozusagen ein Faktor, der vor allem eben die Erwerbsphase betrifft, aber es gibt ganz viele Indikatoren, die darüber hinausgehen. Also zum Beispiel die Nacherwerbsphase betreffen, den Gender Pension Gap, der ja in Österreich auch sehr stark ausgeprägt ist. Also Frauen haben circa um 40% geringere Pensionen als Männer. Und es gibt natürlich auch noch die Nichterwerbssphäre, die wir berücksichtigen können. Also alles das, was wir unter Care-Arbeit, der Gender-Care-Gap, verstehen. Und hier ist auch eine große Ungleichheit zu sehen. Frauen im Durchschnitt erledigen Frauen doppelt so viel Care-Arbeit im Vergleich zu Männern. Und Care-Arbeit meint ausdrücklich nicht nur Kindererziehung, sondern eben auch Haushaltstätigkeiten, Pflege von Angehörigen und so weiter. Genau.
Es ist ja in Österreich so, wenn man die bezahlte und die unbezahlte Arbeit zusammenrechnet, dann haben Frauen ein höheres Arbeitspensum, arbeiten mehr Stunden in der Woche als Männer, verdienen aber weniger, haben eine niedrigere Pension im Schnitt. Sie haben es gerade schon gesagt, 40% ist da dieser Pension Gap zwischen Männern und Frauen und sind öfter von Altersarmut betroffen. Also wie soll ich sagen, an der Arbeitsauslastung von Frauen liegt es nicht.
Nein, es liegt in Österreich vor allem, ist also wie in gesellschaftlichen Zusammenhängen oder Phänomenen immer, ist nicht nur eine Ursache sozusagen für ein Outcome verantwortlich, es sind multifaktorielle Zusammenhänge, aber ein wichtiger Punkt, den man in dem Zusammenhang schon nennen muss, ist die fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, was sich auf die Teilzeitarbeit und die Teilzeitquote von Frauen sehr stark auswirkt. Also Österreich ist eines der Länder, das im EU-Schnitt die meiste, also nur Niederlande hat noch höhere Teilzeitquoten als Österreich, dann kommt schon Österreich. Und die ist vor allem weiblich. Also Teilzeitarbeit ist sehr stark weiblich. Und das hat natürlich schon damit zu tun, dass Frauen oder Familien nach der Geburt des ersten Kindes Arbeitszeit reduzieren müssen. Und das sind öfter die Frauen, die dann in Teilzeitarbeit wechseln. Wenn man sich die Kinderbetreuungsmöglichkeiten außerhalb von Wien, das können wir mal ein bisschen ausklammern, aber außerhalb von Wien anschauen, dann ist oft eine Kinderbetreuung, eine institutionelle Kinderbetreuung mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit eigentlich nicht vereinbar. Und das ist schon mit ein großer Faktor, der sozusagen dazu beiträgt, dass Frauen weniger Arbeitszeit anbieten können und diese weniger Arbeitszeit sich auch in geringen Löhnen niederschlägt und dann natürlich auch Auswirkungen auf die Nacherwerbsphase hat.
Jetzt könnte man ja eben sagen, diese Entscheidung kann jeder individuell treffen oder soll jeder individuell treffen, dass er aus dem Berufsleben ausscheidet, Kinderbetreuung übernimmt, vielleicht mehr Care-Arbeit, Hausarbeit übernimmt. Das Problem ist nur, wenn uns dann die Zahlen sagen, dass mehr Frauen von Altersarmut betroffen sind, dann muss es hier eben strukturelle Problematiken geben.
Ja, also man kann sagen, es ist eine höchst individuelle Entscheidung, wie ich mein Familienleben organisiere, aber natürlich findet das nicht im luftleeren Raum statt. Also wir sind natürlich in Österreich in strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen eingebettet und die sind natürlich von Gesetzen und von institutionellen Regelungen stark beeinflusst. Dazu hilft immer der Blick in andere europäische Länder. Also wir haben Karenzzeiten in Österreich, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben wollen, die im Durchschnitt sehr lange sind und die in der Regel kann man sagen, fast ausschließlich von Frauen genutzt werden. Also es gibt natürlich den Papamonat, aber der wird unter 5% von Männern auch tatsächlich genutzt. Wenn wir jetzt nach Island schauen, da sieht die Situation ganz anders aus. Da ist es gewollt, dass die Kindererziehungszeit zu gleichen Teilen, nämlich 50-50, von Männern und Frauen aufgeteilt wird. Und das wird auch staatlich gefördert und gewollt. Also man kann sich auch anders entscheiden, aber dann gibt es finanzielle Abschläge und Zeiten gehen einfach verloren. Das ist das Use-it-or-Lose-it-Prinzip. Das wird einfach staatlich anders geregelt und hat damit natürlich auch auf den Arbeitsmarkt, auf die Beschäftigungsverhältnisse und auf die Erwerbszeiten von Männern und Frauen einen starken Einfluss.
Die arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen spielen hier eben eine Rolle. Frau Dr. Schwertner, wir haben gerade schon über die verschiedenen geschlechtsspezifischen Entlohnungslücken, die Gender Pay Gaps, gesprochen, beziehungsweise auch den Gender Pension Gap. Wir haben gehört, nur ein Drittel ist durch Zahlen, Daten erklärbar. Es gibt Faktoren, gesellschaftliche Faktoren, die hier eine große Rolle spielen. Ist denn diese Einkommensschere auch aus rechtlicher Sicht ein Thema, ein Problem?
Ja, ganz, ganz sicherlich, definitiv. Wir haben den Lohngleichheitsgrundsatz im Recht in Wahrheit auf verschiedenen Ebenen verankert, sowohl auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, im internationalen Recht. Im EU-Recht zum Beispiel ist es ein Grundsatz, den wir seit 1957 haben. Auch in Österreich im Gleichbehandlungsgesetz haben wir seit 1979 eine Bestimmung. Ja. Es gibt also viele Rechtsakte, Richtlinien, Gesetze, die eigentlich sicherstellen sollen, dass Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit auch gleich entlohnt werden. Das Gleichbehandlungsrecht normiert dann auch Ansprüche und Sanktionen für Arbeitgeber, wenn dieses Gebot eben verletzt wird. In der Praxis stellt sich aber eben die Durchsetzung oftmals eben leider nicht so leicht dar, wie das am Papier oder für den Gesetzgeber im Gesetz dann aussieht. Der Unionsgesetzgeber hat das jetzt, wie soll ich sagen, noch einmal erkannt oder noch einmal aufgegriffen und eben vor wenigen Jahren einen Rechtsakt erlassen, der jetzt auch umgesetzt werden muss in nationales Recht, eben diese Lohntransparenzrichtlinie. Die soll jetzt eben noch einmal Abhilfe schaffen, aber eben dieses materielle Gebot der Lohngleichheit, das haben wir schon seit sehr langer Zeit eigentlich so verankert.
Aber Sie haben gerade gesagt, dass es damit unter Probleme bei der Durchsetzbarkeit gibt, also dieses Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit durchzusetzen. Könnten Sie ein Beispiel nennen?
Ja, das Beispiel ist ganz simpel. Sie kommen drauf, sie werden einfach schlechter bezahlt als Frau bei einer gleichen Tätigkeit, die ein Mann im selben Unternehmen leistet. Was machen Sie dann? Ja, Sie wollen ja, Sie haben das Gefühl, Sie können nicht im aufrechten Arbeitsverhältnis einfach so klagen. Das ist unangenehm. Wie können Sie das beweisen? Ja, da steht es dann Aussage gegen Aussage vielleicht. Vielleicht kommen Sie nicht an die richtigen Unterlagen heran, um das zu beweisen. Das geltende Recht sieht dann schon vor, dass die Glaubhaftmachung genügt, aber in der Praxis bestehen da einfach strukturelle und prozessuale Hemmnisse. Auch es gilt ganz grundsätzlich das Erfolgsprinzip in einem Zivilprozess, auch in einem arbeitsgerichtlichen Prozess. Und da setzt dann die Richtlinie auch an, um sozusagen einzugreifen, damit man auch im Fall, wenn man dann nicht obsiegt, weil man das nicht beweisen kann, nicht auf den Prozesskosten sitzen bleibt.
Frau Dr. Fritsch hat vorhin schon die Väterkarenz angesprochen, die in Island offensichtlich ein wesentlich erfolgreicheres Modell ist als bei uns, also wo es rechtliche Rahmenbedingungen auch gibt, die sicherstellen, dass Männer und Frauen zu gleichen Teilen oder möglichst zu gleichen Teilen Kindererziehung, Kinderbetreuung übernehmen. Das heißt, es ist so, Recht, Gesetze, die können dazu beitragen, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt, genderspezifische Ungleichheiten abzubauen?
An sich ja, können sie schon, aber sie müssen eben auch genutzt werden. Und oft, glaube ich, ist das Problem einfach, dass die Strukturen fehlen und dass die Gesellschaft beim Denken noch nicht so weit ist. Ja? Aber der rechtliche Rahmen würde das schon hergeben.
Sehen Sie das auch so, wenn man Österreich im internationalen Vergleich betrachtet, dass es da durchaus positivere Beispiele gibt, Vorbilder, an denen sich Österreich orientieren könnte?
Gerade im Bereich der Entgeltgleichheit und Entgelttransparenz haben wir zumindest sozusagen einen unionsrechtlichen Rahmen, der in den Mitgliedstaaten das quasi harmonisiert hat auf einem Mindestlevel. Aber ja, gerade wenn man nach Skandinavien beispielsweise schaut, da ist man sicher schon einen Schritt weiter, ja.
Wir haben ein E-Mail bekommen von einem Hörer. Michael Ledwinker hat geschrieben, mir ist schleierhaft, wie es zu einer prozentuell so hohen Benachteiligung von Frauen kommen kann. Wenn der Kollektivvertrag gilt, müsste gleiche Arbeit doch gleich entlohnt werden, egal ob Friseurin, Friseur, Verkäuferin, Verkäufer, Lehrerin, Lehrer oder sonst wo in der Berufswelt. Frau Dr. Fritsch.
Ja, also in Österreich ist es tatsächlich schon so, dass die geschlechtsspezifische Trennung in den Berufen, also Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt sehr stark ausgeprägt ist. Was heißt das? Frauen wählen mehrheitlich typische Frauenberufe und Männer typische Männerberufe. Die Top 5 von Mädchen sind die Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau, Friseurin, Stylistin, also Berufe in den personenbezogenen Dienstleistungen. Bei den Burschen ist es Elektrotechnik, Metalltechnik, Mechatronik oder Kraftfahrzeugtechnik. Und wir sehen in den Stundenlöhnen, dass diese Branchen ganz unterschiedlich entlohnt werden. Also die typischen Frauenberufe haben einen durchschnittlichen Stundenlohn von um die 15 Euro, während die der typischen Männerberufe bei um die 20, 25 Euro liegt. Also wir sehen hier schon, dass es strukturell ungleiche Entlohnung gibt, bedingt durch die berufliche Geschlechtertrennung. Und die sind in Österreich traditionell sehr stark ausgeprägt und das hat natürlich auch nicht nur etwas mit dem Arbeitsmarkt zu tun, sondern sehr stark auch mit unserem Bildungs- und Ausbildungssystem. Also die beruflichen Entscheidungen oder die Berufswahl fängt ja nicht erst am Arbeitsmarkt an, sondern es sind ganz viele Entscheidungen davor schon notwendig, die mit jungen Jahren getroffen werden.
Ein Hörer hat sich...
Ja, bitte, bitte. Kurz ja. Ich denke, ein großes Thema ist auch das Entgelt, das Diskriminierung im überkollektivvertraglichen Bereich stattfindet. Ja. Wenn Sie sagen, ja, wir entlohnen eh nach Kollektivvertrag, dann sind Sie sowieso, wenn Sie das nicht tun, in der Verwaltung Strafbarkeit wegen Unterentlohnung. Aber dort, wo dann noch ein bisschen mehr rausgehandelt wird, da, wo quasi über dem kollektivvertraglichen Mindestlohnniveau bezahlt wird, dort findet die Entgeltdiskriminierung statt. Ja. Da wird dann gesagt, naja, aber der Mann hat ja besser verhandelt und die Frau hat weniger schlecht verhandelt, die ist nicht so mutig in die Gehaltsverhandlung hineingegangen. Und das ist an sich so nicht zulässig, aber dort passiert die Entgeltdiskriminierung. Und der zweite Faktor ist im Zusammenhang mit den Kollektivverträgen sicher auch, dass einfach, wie die Kollegin schon gesagt hat, auf unterschiedliche Berufsbilder dann unterschiedliche Kollektivverträge mit unterschiedlichen Lohnniveaus anwendbar sind.
Und man muss ganz klar dazu sagen, also die technischen Berufe, Berufe, die mehrheitlich von Männern ausgeführt werden, haben traditionell in Österreich eine stärkere Verhandlungsmacht in den Kollektivverträgen. Also wir erinnern uns an die Metallindustrie, die ja sozusagen sogar den Ton ansetzt. Also die haben eine wesentlich stärkere Verhandlungsmacht, als das jetzt zum Beispiel in der Gesundheits- und Krankenpflege der Fall ist.
Wir haben noch eine Frage von einem Hörer, und zwar hat sich der telefonisch bei uns gemeldet, Herr Dr. Ebner. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich hätte da eine Frage, und zwar hat es geheißen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wie passt das mit unseren Kollektivverträgen zusammen, wo einfach anhand der Jahre, welche eine Tätigkeit ausgeführt worden ist, unterschiedliche Kollektivsätze gelten? Es ist ein Unterschied, ob jemand 10 Jahre oder 20 Jahre die gleiche Tätigkeit macht. Und wenn ich jetzt nur, sagen wir, Beispiel Villa-Regalbetreuerin, also gleiche Tätigkeit, ja, auch keine unterschiedliche Qualität erforderlich, bekommt jemand, der länger diese Tätigkeit macht, mehr als jemand, der nicht so lang macht. Wie passt das mit den gesetzlichen Vorschriften, wie es geheißen hat, dass für gleiche Tätigkeit gleicher Lohn gezahlt werden muss zusammen? Das wäre Punkt 1. Und weil das jetzt gerade noch vorher gekommen ist, Punkt 2. Also bitte, das muss schon sein, dass man in der Privatwirtschaft, wenn man überkollektivlich bezahlt wird, dass wie man sich selber verkauft, dass das ein Kriterium sein muss. Das kann man doch nicht vorschreiben, weil das ist ein Skill, das ist auch eine Fähigkeit und auch eine Qualität. Und da dann zu sagen, nur weil sich der schlechter verkauft hat, ist das unzulässig. Er hat sich eben besser verkauft, weil er eben besser ist. Ja, also das sehe ich nicht ein. Aber das Erste würde mich eigentlich interessieren. Das passt einfach nicht mit den Kollektivverträgen zusammen.
Vielen Dank, Herr Dr. Ebner. Dankeschön. Ich werde Ihre erste Frage gleich an die Frau Dr. Schwertner weitergeben. Gleichheit vor dem Arbeitsrecht, wenn wir von Kollektivverträgen sprechen, wie lässt sich das erklären? Eben, wenn wir verschiedene Gehaltsstufen haben, wenn ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin mit mehr Vordienstjahren oder die älter ist, länger im Unternehmen ist, mehr verdient für die gleiche Tätigkeit.
Ja, genau. Also das Senioritätsprinzip, respektive dieses Ansteigen des Entgelts mit dem Dienstalter, ist etwas, das ja in österreichischen Kollektivverträgen traditionell sehr stark ausgeprägt ist. Das Antidiskriminierungsrecht und so eben auch das Entgeltgleichheitsgebot ist stark unionsrechtlich geprägt. Und beim Dienstalter, muss man sagen, ist der EuGH, der Europäische Gerichtshof, sehr großzügig, weil er eben sagt, dass damit regelmäßig Berufserfahrung einhergeht und die den Arbeitnehmer im Allgemeinen zumindest befähigt, eben seine Arbeit besser zu verrichten. Ja. Vielleicht gleich zur zweiten Frage. Grundsätzlich sagt der Oberste Gerichtshof in Österreich, das Verhandlungsgeschick darf keine Rolle spielen dabei, ob man jetzt besser oder schlechter entlohnt wird. Ja, da gibt es eine Entscheidung schon aus den 90er Jahren, wo eben gesagt hat, ja, nur weil der Mann jetzt in einer Gehaltsverhandlung mutiger, stärker auftritt, darf das eigentlich nicht dazu führen, dass er besser entlohnt wird als eine Frau, die gleichen Qualifikationen, Fähigkeiten hat und die gleiche Tätigkeit auch ausübt. Ja. Das hat auch das Deutsche Bundesarbeitsgericht vor kurzem erst wiederholt. Und was schon zulässig ist, wäre zum Beispiel auf die Arbeitsmarktlage zu reagieren. Da gibt es eine EuGH-Entscheidung auch dazu.
Wie meinen Sie auf die Arbeitsmarktlage reagieren?
Zu sagen, ja, jetzt aktuell ist es gerade sehr schwierig, Arbeitskräfte für einen bestimmten Job zu gewinnen. Und jetzt, wenn ich den Mann, weiß ich nicht, ein Jahr später als die Frau einstelle, dann kann es sein, dass ich ihm jetzt vielleicht 200 Euro mehr zahlen muss, weil ich kann sonst diese Stelle nicht besetzen.
Und ich kann aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ergänzen, dass dieses Feld sehr gut untersucht ist und dass die Studien im Grunde sagen, dass Frauen ähnlich oft nach Gehaltsverhandlungen und nach Gehaltserhöhungen fragen, dass in diesen Verhandlungen aber auch unterschiedliche Muster zur Anwendung kommen. Also sicheres Auftreten, Verhandlungsstärke, ambitioniertes Auftreten wird Männern oft als Stärke ausgelegt und damit auch sozusagen in positive Effekte übersetzt, während das gleiche Verhalten bei Frauen oft als nicht teamfähig gilt, als überambitioniert, als sozusagen dann in negative Effekte übersetzt wird. Und das ist relativ gut untersucht.
Ein Einkommensunterschied, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, ist eben der, dass es typische Frauenbranchen gibt, typische Männerbranchen, und dass es auch hier Entlohnungsunterschiede gibt, die sich nicht immer erklären lassen. Da gibt es diesen Begriff der gleichartigen und gleichwertigen Arbeit und dass auch dafür gleicher Lohn gezahlt werden sollte. Darüber sprechen wir gleich in Punkt 1. Wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben, wenn Sie Erfahrungen mit Entlohnungsunterschieden zwischen Männern und Frauen haben, dann rufen Sie uns an. Sie erreichen uns telefonisch kostenfrei aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79 oder schicken Sie uns ein E-Mail an punkt1@orf.at. Sie hören Punkt 1. Zu Gast sind die Soziologin Nina-Sophie Fritsch und die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schwertner. Und wir sprechen über Entlohnungsunterschiede zwischen Männern und Frauen und was die Ursachen dafür sind. Dieses Wort quält mich heute. Geschlechtsspezifische Konzentration in verschiedenen Berufen, in verschiedenen Branchen, die zeigt sich bereits, wenn junge Menschen in das Berufsleben einsteigen, etwa bei Lehrberufen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Top 3 bei den Burschen sind Elektrotechnik, Metalltechnik und Kfz-Technik. Bei den Mädchen Einzelhandel, Bürokauffrau, Friseurin. Interessanterweise sind die Einstiegsgehälter bei allen drei, bei den Top 3 der Burschen höher als bei den Top 3 der Mädchen. Lässt sich das irgendwie erklären, dass wir hier solche Unterschiede bei der Entlohnung von typischen Frauenberufen und typischen Männerberufen haben, Frau Dr. Fritsch?
Das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass wir die Arbeit oder die Tätigkeitsprofile von Frauenberufen entwerten, indem wir sie weniger bezahlen. Also etwas, sich zu Sorgen zu kümmern, zum Beispiel in der Pflegearbeit. Das ist historisch gewachsen ja ein Zuverdienstberuf gewesen, für den man wenig Ausbildung gebraucht hat. Und das wird auch historisch sozusagen tradiert. Also dem messen wir weniger Wert zu. Und das ist der Ausdruck davon ist dann eine niedrigere Entlohnung. Und dass Frauen und Männer typischerweise andere Berufe wählen, hat auch ganz stark was mit dem Bildungssystem zu tun. Also gerade im dualen Ausbildungssystem verlangen wir schon sehr früh Entscheidungen über die Berufswahl, nämlich die erste Entscheidung mit 10 Jahren. Das ist auch im europäischen Vergleich sehr früh und dann mit 12, 13 Jahren. Und woran orientiert man sich als junger Mensch? Wahrscheinlich an den Familienmitgliedern, an den höchstpersönlichen Nahraum, an Freunden, Freundinnen vielleicht. Und wenn die Mutter oder Vater einen geschlechtsspezifischen Beruf auswählt, dann ist man natürlich verleitet, sich hier zu orientieren. Und deswegen werden diese Geschlechterbilder, aber eben auch die Berufswünsche sehr stark sozial reproduziert in unserem Bildungssystem. Und auch da müsste man ansetzen, um sozusagen eine Verbesserung zu erzielen.
Frau Dr. Schwertner, gibt es denn da aus arbeitsrechtlicher Sicht auch eine Perspektive, also welche Bewertungskriterien hier eine Rolle spielen, wie es zu einer bestimmten Entlohnung in einer bestimmten Branche kommt? Das lässt sich ja eben nicht nur anhand von Qualifikation erklären oder solchen Schlagworten wie Verantwortung.
Ja, an sich die neue Richtlinie und damit das Unionsrecht, was jetzt dann in österreichisches, in nationales Recht transformiert werden muss, würde vorsehen, dass die Kriterien für die Arbeitsbewertung geschlechtsneutral und objektiv sind, dass Belastungen, Kompetenzen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen zumindest berücksichtigt werden. Soziale Kompetenzen dürfen nicht unterbewertet werden. Und diese Kriterien sind dann, je nachdem, auch, um was für Berufe es sich handelt, zu gewichten. Und es können gegebenenfalls auch weitere berücksichtigt werden. In der Praxis haben wir jetzt aktuell schon noch das Problem, dass eben bei Tätigkeiten, die typisch weiblich bewertet werden, eben notwendige Anforderungen gerade eben in herkömmlichen Bewertungsverfahren eben nicht berücksichtigt werden oder kaum berücksichtigt werden. Zum Beispiel werden eben körperliche Belastungen bei weiblichen Berufen so nicht gesehen. Zum Beispiel, dass man den ganzen Tag stehen muss. Das wäre sowas, was da nicht berücksichtigt wird. Oder dass beispielsweise auch eine Pflegekraft schwere körperliche Arbeit verrichten muss und nicht nur ein Hausarbeiter. Ja? Oder dass Belastungen auch psychische Belastungen sein können. Dass Verantwortung nicht nur Finanzverantwortung bedeutet, sondern auch Verantwortung für Menschen, für Patienten, für, weiß ich nicht, eine Volksschulschülergruppe. Ja?
Genau, und ich kann da wunderbar ergänzen, dass wir auch hier das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern Best Practice-Beispiele anwenden können, wenn wir wieder mal nach Island schauen, weil die sind da einfach Vorreiter und die haben genau so ein Modell etabliert. Sie nennen das Equal Pay Standard, wo sie genau dieses Modell an vier Kriterien orientieren. Das heißt, welche Anforderungen und Kenntnisse bringe ich mit, welche Qualifikationen habe ich, welche Arbeitserfahrung, das wäre so ein Kriterium. Wie viel Verantwortung habe ich? Aber eben, wie die Kollegin gesagt hat, nicht nur Finanzen und Budgets, sondern eben auch für Menschen. Wie anstrengend ist mein Job? Psychische Belastung, emotionale Belastung und eben auch die Arbeitsbedingungen. Und aus diesen vier Kriterien entwickeln sie einen Punktekatalog und mit diesen Punkten kann man dann eben den IT-Systemadministrator mit der Elementarpädagogin sehr gut vergleichen, indem man einfach die Punkte vergibt.
Edeltraud Ranftl von der Uni Linz, die auch in diesem Bereich forscht, hat mir mal im Interview von einem, finde ich, sehr interessanten Rechtsstreit erzählt, wo es eben um diese gleichwertige Arbeit gegangen ist. Das ist ein Beispiel aus der Schweiz. Da geht es um eine Großbäckerei. Und dort wurden die Männer, die an den großen Teigmaschinen und den Backöfen gearbeitet haben, besser entlohnt als die Frauen, die am Fließband für die Dekoration der Zuckerbäckerei zuständig waren. Und das ist damals begründet worden, damit dass die körperliche Belastung an den großen Maschinen eben viel höher ist. Und in dem Fall wurde das dann aber eben so entschieden, dass beide den gleichen Lohn bekommen müssen, weil es sich durchaus gleichwertige Arbeit handelt. Dass man nur, weil es sich um größere Maschinen handelt, jetzt nicht irgendwie abwerten kann, was da am Fließband in der Dekoration passiert. Das heißt, Gleichwertigkeit bedeutet einfach, dass man nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, Kategorien heranzieht, die Männern entgegenkommen, sondern dass man eben alle möglichen Arbeitsumstände näher beleuchtet.
Genau, und es geht darum, dass die gleichen Kriterien eben bewertet werden. Also körperlich anstrengende Arbeit ist nicht nur schweres Heben. Und auch da, Klammer auf, müsste man in der Pflege natürlich die gleichen Maßstäbe ansetzen, weil die Pflege ein Beruf ist, der körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Aber natürlich auch emotional. Also wie es die Kollegin gesagt hat, eine Elementarpädagogin hat auch Verantwortung, vielleicht nicht für Finanzen, vielleicht nicht fürs Budget, vielleicht nicht für Managergehälter, aber für eine Gruppe von 10 bis 15 Dreijährige, die natürlich auch eine Wertigkeit haben und mit einem objektiven System, wo diese Kriterien eben bewertet werden, gelingt es dann besser, Gleichheit oder die gleiche Bewertung eben sicherzustellen.
Wie das rechtlich durchsetzbar sein kann oder wie das dann vielleicht, wenn die Lohntransparenzrichtlinie der Europäischen Union in Österreich umgesetzt ist, hier funktionieren wird, das werden wir noch mit der Frau Dr. Schwertner besprechen. Davor würde ich gerne noch eine Hörerin in die Sendung nehmen. Frau Hallig hat sich telefonisch bei uns gemeldet. Guten Tag.
Grüß Gott, Sabine Hallig spricht.
Bitte.
Ja, also ich wollte folgende Geschichte erzählen. Ich war früher Buchhalterin. Habe Teilzeit gearbeitet, weil ich zwei Kinder allein großgezogen habe. Und ja, ich habe mein Bewerbungsgespräch geführt bei einem Steuerberater und da wurde halt für ein Teilzeitgehalt 1.800 Euro vereinbart. Gut, ich habe meine alte Stelle gekündigt, habe dann sozusagen im nächsten Ersten hätte ich begonnen und bekomme den Dienstvertrag zugeschickt, schriftlich. Ja, das war halt damals so üblich, dass man das halt bekommen hat. Und da standen 1.650 drinnen. Das sind also 150 Euro weniger. Damals hat man noch gedacht, 2.000 Schilling, 14 Mal im Jahr. Also das war schon ein Schock einmal. Und ich habe dann das gemacht, was sie nicht erwartet hätte, was ich machen hätte können. Ich bin am ersten Tag zum Chef gegangen und gesagt, Entschuldigung, das ist ein Schreibfehler. Aber die haben sich darauf verlassen, dass ich als Frau, alleinerziehend, Mutter etc. in so einer Notsituation bin, dass ich das akzeptiere. Und das ist natürlich, das ist ja kein Einzelfall. Ne? Also ich habe gerade in der Raum Buchhaltung sehr viel erlebt. Überstunden, die nicht bezahlt werden und so weiter. Also man muss manchmal einfach denken, was würde ein Mann jetzt machen? Also das ist sozusagen mein Tipp in dieser Hinsicht.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Halleck. Dankeschön. Solche Haltungen spielen ja dann durchaus eine Rolle. Eine Hörerin hat uns auch geschrieben, dass sie eben dem Anrufer von vorn widersprechen möchte, denn das bessere Verhandlungsgeschick von Männern bedeutet sicher nicht, dass der Bewerber besser ist als die Bewerberin. Es gibt viele Großmäuler, die sich überschätzen, und Frauen, die zurückhaltend sind, was natürlich auch mit vielleicht anderen tradierten gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat.
Und Geschlechterbilder, die sich sehr stark halten. Was wir bei Männern oder Burschen als eher wiff oder durchsetzungsstark oder das sind halt Burschen, sehen, das wird in der Arbeitswelt dann oft als sozusagen als positiv gewertet. In den Verhandlungs- oder in den Studien, die sich mit Verhandlungsgeschick für Gehaltsverhandlungen beschäftigen, sieht man auch ein Phänomen, dass nämlich Männer auf Basis eines Potenzials bewertet werden und Frauen eher auf ihre Leistung, die schon in der Vergangenheit zurückliegt, bewertet werden. Und auch hier ist natürlich dann ein Unterschied, wenn ich ein Potenzial als gleichwertig sehe, dass erst in der Zukunft liegt. Also auch hier sind unterschiedliche Maßstäbe, die eine Rolle spielen können.
Frau Dr. Schwertner, wir haben vorhin schon über eben gleichwertige Arbeit gesprochen und die Bewertungskriterien, die hier zur Anwendung kommen sollen. Wenn die Lohntransparenzrichtlinie der Europäischen Union wird in Österreich umgesetzt werden, das ist aber noch ein Aushandlungsprozess. Was braucht es denn da, um hier eben die Durchsetzung zu erleichtern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Ja, genau. Also die Richtlinie ist an sich jetzt bis Juni 2026 umzusetzen vom österreichischen Gesetzgeber. Und wir warten in Wahrheit jeden Tag darauf, dass jetzt endlich sozusagen der Gesetzesentwurf kommt. Die Richtlinie sieht eine Reihe von Entgelttransparenzmechanismen vor, aber eben auch einige Mechanismen, die eben die Durchsetzung sozusagen erleichtern sollen im Prozess. Ja. Also zum Beispiel, wenn gegen Transparenzpflichten verstoßen wird, soll es zu einer Beweislastumkehr kommen im quasi gerichtlichen Prozess dann. Das heißt, es muss sich dann der Arbeitgeber mehr oder weniger frei beweisen, dass er jetzt nicht diskriminiert hat. Es gibt Auskunftsrechte, Auskunftspflichten des Arbeitgebers, die denen eben gegenüberstehen. Also die Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern proaktiv auch Informationen über die Kriterien zur Festlegung des Entgelts zukommen lassen, auch über die Entgeltentwicklung. Das heißt, das Warum und das Wie der generellen Entgeltgestaltung. Sie müssen also quasi die Entgeltsysteme erklären können. Dazu kommen dann auch noch relativ aufwendige Berichtspflichten, die über das hinausgehen, was wir jetzt schon im geltenden Recht verankert haben. Und in Summe erhofft man sich einfach, dass über diese Transparenzmechanismen sozusagen die praktische Umsetzung des Entgeltgleichheitsgrundsatzes vereinfacht wird. Ja.
Zur Frage der Teilung der unbezahlten Arbeit haben wir ein E-Mail von Eva Nowotny bekommen. Sie schreibt, wenn von einem Paar beide Vollzeiterwerbsarbeiten, bleibt auch bei fairster Teilung der Care-Arbeit nicht ausreichend Kapazität für Qualitätszeit mit Kindern und Hausarbeit, geschweige denn für Bildung und politische Orientierung. Das ist in solchen Fällen nur leistbar, wenn Teile der Hausarbeit ausgelagert werden. Sie denkt nicht an Kinderbetreuung, sondern sie meint Auslagerung der Hausarbeit. Das ist wieder rationell nur möglich unter Ausbeutungsverhältnissen. Wenn also die Hilfsdienste schlechter bezahlt werden. Ein unhaltbarer Zustand für jeden anständigen Menschen. Vernünftiger Ausweg auch im Sinne demokratischer Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger wäre also Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Wenn ein Mann und eine Frau in einer Partnerschaft beide Vollzeit arbeiten, dann ist es ja tatsächlich so, dass man hier auf Probleme stoßen wird, was die unbezahlte Arbeit betrifft. Ist das auch etwas, was Sie aus den Zahlen rauslesen können, Frau Dr. Fritsch?
Genau, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, den wir sehen, warum die Teilzeitquote in Österreich bei Frauen so hoch ist. Also gerade wenn dann Kinder im Spiel sind, aber nicht nur. Wir vergessen bei der Diskussion auch immer die Pflege, die ganz wichtig ist. Pflege von Angehörigen, die auch in der Regel von Frauen übernommen wird, die ja auch manchmal nicht optional ist. Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft. Der demografische Wandel ist im vollen Gange. Und der Grund oder sozusagen weil sich dann Vollzeiterwerbstätigkeit oft nicht ausgeht, ist dann der oder diejenige Person oft im Zugzwang, Arbeitszeit zu verkürzen, die auch weniger verdient, weil es auch einfach im Paarhaushalt oder dann in den Familien eine ökonomische Entscheidung ist, zu sagen, der, der weniger verdient, reduziert Arbeitszeit, weil es natürlich dann fürs Familieneinkommen schon so ist, dass es dann einen Unterschied macht.
Wir sprechen heute über verschiedene Aspekte geschlechtsspezifischer Entlohnungsunterschiede. Wir werden gleich noch darüber sprechen, welche praktischen Folgen die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie der Europäischen Union für Unternehmen, also arbeitgeberseitig, haben wird. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben, dann melden Sie sich in der Sendung. Sie erreichen uns telefonisch kostenfrei aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79 oder per E-Mail an punkt1@orf.at. Sie hören Punkt 1. Wir sprechen heute über Entlohnungsunterschiede bei Männern und Frauen. Und zu Gast sind die Soziologin Nina-Sophie Fritsch und die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schwertner. Zur Frage der Arbeitsbewertung, der Lohngerechtigkeit, haben wir ein E-Mail von Michael Kössler bekommen. Er schreibt, dass aus seiner Sicht die Arbeitsplatzbewertung an sich problematisch ist, da sie objektiv nicht möglich ist. Man kann zwar zum Beispiel feststellen, dass die Tätigkeit des Fleischhauers körperlich anstrengender als eine Büroarbeit ist, etc. Jedoch hängt es wesentlich vom Stelleninhaber ab, ob dies auch zutrifft. Für mich wäre der Beruf des Fleischhauers oder Lehrers furchtbar und sehr belastend, während mein Beruf Finanzcontroller zum Beispiel für meinen Vater eine grauenhafte Vorstellung wäre. Er war Koch und hat es sehr geliebt. Fazit: Man kann letztlich überhaupt nicht sagen, dass der Beruf X objektiv besser bezahlt werden darf als der Beruf Y, weil es davon abhängt, wer konkret mit welchen Talenten die Tätigkeit ausübt. Frau Dr. Schwertner, wie sehen Sie das aus rechtswissenschaftlicher Sicht? Ist es unmöglich, hier zu vergleichen und faire Bewertungskriterien zur Anwendung zu bringen?
Also ich glaube, unmöglich ist ein bisschen ein starkes Wort, aber an sich, ja, man kann das schon objektivieren, wenn man sich eben auf Belastungen, Kompetenzen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen konzentriert. Und ja, natürlich, für manche Personen wird die eine Tätigkeit jetzt vielleicht psychisch belastender sein oder eben auch nicht. Ja. Aber an sich, wenn man sich grob an diesen Strukturen, die da jetzt eh schon mehrfach genannt wurden, orientiert, dann lässt sich das schon zu einem gewissen Grad zumindest objektivieren.
Jetzt kann es natürlich sein, dass es Berufe gibt, in denen die körperliche Belastung größer ist, in anderen ist vielleicht die mentale, psychische Belastung höher. Was hier angestrebt wird, ist eben Kriterien zu schaffen, die verschiedene Aspekte von Belastung einbeziehen und nicht nur die klassischen. Ich finde, ein schönes Beispiel ist immer auch die Verantwortung. Da wird dann gesagt, wer eine Abteilung leitet, trägt große Verantwortung. Männer machen typischerweise schneller oder eher Karriere als Frauen das tun. Aber Frauen, die in der Care-Arbeit, in der bezahlten Sorgearbeit tätig sind, also in der Kindererziehung, Betreuung als Lehrerinnen und so weiter, tragen ja auch sehr große Verantwortung. Das heißt, wir müssen hier irgendwie auch Begriffe neu bewerten, die sehr lange, nämlich jahrzehntelang zugunsten männlicher Arbeitnehmer bewertet wurden, Frau Dr. Fritsch.
Ja, also das sind die geschlechtsspezifischen Rollenbilder, die wir da auch tradieren und auch neu oder hinterfragen sollten. Also die Verantwortung, so wie Sie es angesprochen haben, für Dreijährige müsste ja nicht weniger bewertet oder schlechter bewertet werden als die Verantwortung für eine Abteilung. Man könnte eigentlich genau das Gegenteil auch sagen, dass die Verantwortung für kleine Menschen oder für Jugendliche deutlich höher bewertet werden sollte. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, den wir so erlernt haben, der auch historisch tradiert ist, aber den es auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen gilt. In Österreich ist das im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch sehr viel stärker ausgeprägt, also Geschlechterbilder. Dazu gibt es auch empirische Erhebungen, zum Beispiel vom Eurobarometer oder der Europäischen Wertestudie, die regelmäßig eben diese Themen auch abfragen. Und da stellt sich zum Beispiel raus, in Österreich sagen immer noch 47%, dass es dem Kind schadet, wenn die Mutter berufstätig ist. Also das ist sozusagen ein Bild, das sich lange hält. Das ist in auch fast die Hälfte der Befragten sagt, dass es die Hauptaufgabe der Frau ist, sich um Haushalt und Familie zu kümmern. Also das sind so historische Bilder, die sich lange halten und die es auf jeden Fall gilt, kritisch zu hinterfragen.
Dazu haben wir ein E-Mail von einer Hörerin bekommen, von Astrid Hampe. Nathaniel, sie schreibt, nach mehr als 10 Jahren Arbeitserfahrung im Ausland, in England und Frankreich, bin ich nach Österreich zurückgekehrt und war schockiert, dass jeder Arbeitgeber, bei dem ich mich beworben habe, erstaunt nachgefragt hat, sind Sie wirklich sicher, dass Sie Vollzeit arbeiten wollen? Manchmal sogar mit dem Nachsatz, aber Sie haben ja auch ein Kind. Zum Glück wohne ich in Wien, wo das Kinderbetreuungsangebot besser ist als in anderen Bundesländern. Trotzdem wurde ich auch von mehreren Kindergärten gefragt, wollen Sie wirklich schon so früh zur Arbeit zurückkehren? Männer hören diese Frage wahrscheinlich deutlich weniger.
Ja, also ganz klar, und wie die Hörerin auch sagt, Wien ist eine Ausnahme, aber wenn Sie in den ländlichen Raum schauen, dann ist eine Vollzeiterwerbstätigkeit bei Öffnungszeiten bis 12.30 Uhr, 13.30 Uhr einfach unmöglich zu vereinbaren. Also das ist in Österreich sicherlich ein Punkt, der auch nicht neu ist, der aber dringend adressiert werden sollte. Genauso wie es in Österreich im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich, aber auch anderen Ländern, die Karenzzeiten sehr lang sind. Also wir sprechen dann in der Forschung von der Motherhood Penalty. Also mit der Geburt des ersten Kindes geht das Erwerbseinkommen sehr stark zurück. Und auch nach 10 Jahren oder wenn man über das Lebenserwerbseinkommen beobachtet, dann sind das einfach massive tektonische Verschiebungen, die bei Männern gar nicht zu beobachten sind in den männlichen oder in den Erwerbseinkommen, Lebenserwerbseinkommen von Männern. Und das ist in Österreich sehr stark ausgeprägt. Das hat eben vielfältige Ursachen, ist aber nicht so, dass man dem nicht entgegenwirken könnte, weil wenn man in andere Länder schaut, dann bekommen die das deutlich besser hin.
Wir haben noch eine Hörer.
Ja, bitte, Frau Dr. Schmidt. Ich kann da noch mal ganz kurz einhalten darf. Dieser Punkt Diskriminierung wegen des Familienstands oder wegen quasi man hat Kinder, das ist auch so ein klassischer Fall, wo einfach Recht und Realität sehr stark auseinanderklaffen in Österreich. Weil auf der Basis des Gleichbehandlungsgesetzes dürfen sie natürlich Personen, weil sie Kinder haben, nicht schlechter behandeln. Aber wie die Kollegin erzählt hat, in der Praxis ist das einfach nicht der Fall. Ja? Aber der Rechtsrahmen würde an sich da schon Vorsorge leisten. Ja.
Ich würde gerne noch eine Hörerin in die Sendung nehmen und dann gleich eben darüber sprechen, was diese Lohntransparenzrichtlinie dann in der Praxis bedeutet. Frau Wellenschitsch hat sich telefonisch bei uns gemeldet. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich wollte kurz erzählen, ich habe zu arbeiten begonnen 1981, 82 mit 18 Jahren, habe ich gearbeitet zwischen Matura und Ausbildung in einer Fabrik am Fließband. Da kommt man ins Reden und da hat sich herausgestellt, dass mein Kollege der Hermann, der nicht viel älter war als ich, damals in Schillingen 1.000 Schillingen mehr bekommen hat. Ich habe mich beschwert, ich bin zum Betriebsrat gegangen. Da wurde mir dann gesagt, also es gab dann ein Treffen mit Betriebsrat und Geschäftsleitung und mir wurde gesagt, ja, der Hermann ist ein Mann und der kann bei Bedarf schwerere Arbeiten durchführen als ich. Das wurde so begründet damals. Ich habe das dann halt mal hingenommen und was für mich aber eigentlich das Erschütternde ist, ich bin jetzt im Pensionsalter, ich bin 61 und ich schaue auf ein Berufsleben zurück, wo sich in 40 Jahren eigentlich nichts getan hat in dieser Hinsicht. Und ich muss sagen, das erschüttert mich sehr, dass es da eine EU dafür braucht, dass sich eigentlich was tut. Und ich bin auch froh, dass ich das als junge Frau damals nicht wusste, dass es 40 Jahre später noch genauso ausschauen wird.
Vielen Dank, Frau Wellenschitsch. Vielen Dank, dass Sie sich in der Sendung gemeldet haben. Frau Dr. Schwertner, bei Bedarf kann der männliche Kollege schwerere Arbeiten ausführen. Deswegen verdient er mehr. Das war Anfang der 80er Jahre. Jetzt soll eben die Lohntransparenzrichtlinie der EU auch in Österreich dafür sorgen, dass hier so etwas nicht mehr vorkommt, beziehungsweise dass eben auch gleichwertige Tätigkeiten gleich entlohnt werden. Was bedeutet das für die Arbeitgeber, für die Arbeitgeberinnen? Was kommt auf die zu? Was müssen Sie hier an Transparenz zur Verfügung stellen?
Ja, für Unternehmen wird die Umsetzung der Richtlinie zunächst einmal bedeuten, dass sie ihre Entgeltsysteme evaluieren müssen und vor allem auch Prozesse aufsetzen müssen, um dann den Auskunfts- und Informationspflichten nachkommen zu können. Die Arbeitgeber, die unternehmensinterne Vergütungsstrukturen haben, müssen die dann natürlich so gestalten, dass sie eben auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien basieren. Hinzu kommen dann eben umfangreiche Berichterstattungspflichten. Die gehen eben über das hinaus, was wir jetzt schon im Gleichbehandlungsgesetz verankert haben. Die Schwelle wird auch herabgesetzt auf 100 Arbeitnehmer. Jetzt haben wir eine Entgeltberichterstattungspflicht ab 150 Arbeitnehmer. Das ist kurios, weil schon bei der Einführung dieser alten Berichterstattungspflicht kritisiert wurde, der Schwellenwert ist eigentlich viel zu hoch. Eben wenn wir da nach Schweden zum Beispiel schauen, dann fängt das bei 10 oder 25 Arbeitnehmern an. Ja. Jetzt mit der neuen Richtlinienumsetzung dann ab 100. Auch die inhaltlichen Anforderungen an diese Entgeltberichte werden sich ändern. Da werden andere Daten anzugeben sein. Das möchte ich jetzt gar nicht im Detail diskutieren. Das ist alles sehr technisch. Es kommen dann Analysepflichten und Abhilfeverpflichtungen. Also wenn in so einem Entgeltbericht zum Beispiel ausgewiesen wird, dass es hier einen starken Gender Pay Gap gibt, dann muss man sich erklären, allenfalls das korrigieren. Sonst gibt es ein innerbetriebliches Abhilfeverfahren. Also da kommt schon einiges an bürokratischem Aufwand oder Mehraufwand auf die Arbeitgeber zu, weil einfach neue Anforderungen entstehen, die über das aktuelle rechtliche Regime hinausgehen. Ich glaube aber, gerade dieser bürokratische Aufwand, vor dem ja irgendwie die Unternehmer sich sehr fürchten, das wird sich wohl einpendeln, sobald einmal die Entgeltsysteme und die dazugehörigen Prozesse installiert, etabliert sind. Und ich denke auch, dass Arbeitgeber, die jetzt schon in der Vergangenheit fair und nicht diskriminierend entlohnt haben, dass solche Arbeitgeber oder Unternehmen sich jetzt unter Anführungszeichen nicht fürchten müssen. Ja.
Es geht um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, aber es geht natürlich auch um die Rahmenbedingungen. Das haben Sie beide heute schon angesprochen. Und zu den Rahmenbedingungen, also was es bedeutet, eine berufstätige Frau zu sein, haben wir noch eine Hörerin in der Leitung. Frau Dr. Klinsner hat sich gemeldet. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Barbara Klinsner und ich habe das Glück, dass ich einen Partner habe, mit dem ich die Karenz wirklich gleich aufgeteilt habe. Aber man muss schon sagen, dass das als Paar schwierig ist, weil man wenig Vorbilder hat und man sich viel aushandeln muss. Es war für mich als Frau voll anstrengend, sage ich ganz ehrlich, auch körperlich, nach 9 Monaten wieder arbeiten zu gehen. Ich habe dann auch eine Führungsposition übernommen. Aber es hat dazu geführt, dass wir eben nicht, dass unsere Lohnschere im Paar jetzt nicht so auseinandergegangen ist und ich eben nicht dieser Motherhood Penalty unterlegen bin. Wir erwarten jetzt das zweite Kind und wir haben jetzt ein gleiches Einkommen. Hätten wir das quasi nicht gemacht, dann wäre jetzt der ökonomische Druck sozusagen, das wieder traditionell aufgeteilt, höher. Aber man muss schon ganz schön gegen Rollenbilder und Strukturen und alles ankämpfen, um das irgendwie als Paar auch gut hinzubekommen.
Vielen Dank, Frau Dr. Klinsner. Frau Dr. Schwertner, dazu hätte ich noch eine Frage. Ich habe auch in meinem Umfeld immer wieder gehört von Männern, die quasi vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin darauf aufmerksam gemacht worden, dass es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass sie länger in Karenz gehen. Brauchen wir da vielleicht auch Nachbesserungen im Arbeits- und Sozialrecht, dass Männer eben die Möglichkeit haben, dieses Recht auf Karenz auch durchzusetzen? Es ist ja sehr schwer, in Karenz zu gehen, wenn einem direkt, indirekt die Route vom Arbeitgeber ins Fenster gestellt wird.
Auch da wieder denke ich ehrlicherweise, dass der rechtliche Rahmen aktuell gar nicht schlecht ausgestaltet ist, sondern dass es da primär ein Umdenken bei den betroffenen Akteuren, also vor allem bei den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen braucht, dass das einfach nicht mehr quasi unmännlich ist, in Karenz zu gehen und dass eben Care-Arbeit, Familienarbeit, Kinderbetreuungsaufgaben einfach gerecht zwischen Paaren aufgeteilt werden und dass man nicht schief angeschaut wird als Mann oder als schwach betrachtet wird vielleicht, wenn man länger als einen Monat sich um sein quasi Kind kümmern möchte. Aber das wird die Kollegin vielleicht besser beurteilen können.
Genau, also ich würde da gerne ergänzen. Einen Punkt, ich glaube, dass es genügend Männer gibt, die das auch gerne möchten, also die sich auch gerne mehr einbringen möchten in der Kindererziehung, in der Kinderbetreuung. Was aber aktuell natürlich schwierig ist, weil es oft eine ökonomische Entscheidung ist, wenn der Mann mehr verdient. Und es natürlich ein Kämpfen gegen etablierte Rollenbilder ist, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und der zweite Punkt ist, den ich hier noch ergänzen wollen würde, wenn wir Strukturen hätten, die in Österreich stärkere Anreize setzen, gerade was die Karenzzeitenregelungen betrifft, dann kämen ja Männer und Frauen gar nicht mehr in diese Rechtfertigungshaltung. Also wenn es Anreize, zumindest auch steuerliche Vorteile oder Anreize im Karenzsystem gibt, wir brauchen jetzt nicht die 6 Monate zu 50-50 von Island nehmen, aber wenn es einen Vorteil gibt in der Karenzauszahlung, wenn der Mann deutlich länger in Karenz geht, dann kommen die Personen ja auch gar nicht so sehr in den Rechtfertigungsdruck. Also da gibt es schon Hebeln, die man noch stärker nutzen könnte, um in Richtung mehr Gleichstellung zu gehen. Und mir ist es tatsächlich wirklich ein Anliegen zu sagen, dass ich glaube, dass das auch wirklich genutzt werden würde und dass es auch viele Männer und Väter gibt, die da stärker involviert sein wollen.
Es gibt in Österreich eben eine hohe Konzentration, eine hohe geschlechtsspezifische Konzentration in gewissen Branchen und diese typischen Frauenbranchen, in denen sind die Löhne niedriger als in den typischen Männerbranchen. Die Lohntransparenzrichtlinie der Europäischen Union soll dazu beitragen, auch hier etwas zu verändern, denn dieser Einkommensunterschied, diese Entlohnungslücke, über die wir heute hauptsächlich gesprochen haben, die bezieht sich darauf, wenn man alle arbeitenden Frauen und alle arbeitenden Männer in Österreich vergleicht, den Stundenlohn, dann verdienen Frauen um 18% weniger als Männer pro Stunde, natürlich über alle Branchen hinweg. Abschließend würde ich Sie beide gerne noch fragen und bitte um eine kurze Antwort. Frau Dr. Schwertner, warum ist hier mehr Fairness, mehr Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt für uns als Gesellschaft erstrebenswert, auch aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht?
Ich denke ganz einfach, dass wir jetzt hier über einen Grundsatz diskutieren, der seit Jahrzehnten im geltenden Recht verankert ist und dass es jetzt irgendwann einmal an der Zeit ist, dass man das auch sozusagen in die Praxis übersetzt, ja. Und die Entgelttransparenz kann da ein Mittel sein, um Entgeltdiskriminierungen zu bekämpfen und dann eben zur Schließung des Gender Pay Gaps beitragen. Aber ich glaube schon, dass wir uns bewusst sein müssen, dass rechtliche Instrumente und gerade jetzt auch diese Richtlinie eben nur ein Mittel sind. Ja? Und dass wir nicht übersehen dürfen, dass die Ursachen in Wahrheit auch an anderen Stellen bekämpft werden müssen und dass man den Hebel an anderen Stellen ansetzen muss, weil ja die Entgeltungleichheit, so wie wir schon besprochen haben, einfach multiple und vor allem auch strukturelle Gründe hat. Ja.
Frau Dr. Fritsch, ganz kurz, warum ist das im Interesse der Gesellschaft hier?
Ich glaube, also das Thema ist ja auch oft emotional besetzt und den Punkt möchte ich gar nicht machen, sondern ich glaube, ich würde es mal von der anderen Seite her sehen und denken, dass wir uns gar nicht mehr leisten können, mit Blick auf den demografischen Wandel und den Facharbeits- und Fachkräftemangel eine so wichtige Personengruppe auszuschließen oder ungleich zu behandeln. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht und ich glaube, dass wir alle Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt brauchen. Dazu gehören die Frauen wie andere Personengruppen auch.
Sophie Schwertner, Nina-Sophie Fritsch, vielen Dank, dass Sie heute in der Sendung waren. Wer rettet das Wirtshaus? In den letzten 15 Jahren hat in Österreich jedes dritte Wirtshaus zugesperrt. Einige Gemeinden schreiten zur Selbsthilfe, sie gründen Genossenschaften. Bürgerinnen und Bürger kaufen Anteilsscheine und helfen bei Renovierung, Umgestaltung und Führung des neuen Betriebes. Kann das die Zukunft der Gaststätte sein? Warum können viele Gasthäuser nicht mehr bestehen? Das sind Fragen, die Andrea Hauer morgen mit dem Regionalentwickler Johannes Brandl und der Bürgermeisterin Heidemarie Silber in Punkt 1 diskutieren wird. Für heute verabschieden sich für die Technik Georg Janser. Am Telefon war Stefanie Glack. Die Musik hat Helmut Jasper ausgewählt. Regie hatte Xaver Vortuber. Und am Mikrofon war Marlene Nowotny. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Thank you.
Nikolaus Harnoncourt dirigiert Johann Sebastian Bachs Hohe Messe in H-Moll. 2010 leitet er seinen Concentus Musicus Wien sowie den Arnold-Schönberg-Chor und Solistinnen und Solisten wie unter anderem Genia Kühmeier, Elisabeth von Magnus und Michael Schade im Musikverein in Wien. Das Ö1-Konzert in Memoriam Nikolaus Harnoncourt. Robert Fontane präsentiert die Aufnahme um 19:30 Uhr.